Wir gehen ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit zurück und dort sitzt ein alt gewordener Abraham in seinem Zelt. Und die Dämmerung ist hereingebrochen und auch in seinem Herzen ist es düster geworden. Und ich glaube, es braucht sich keiner zu schämen, wenn er solche Erfahrungen gemacht hat, dass es mal ein bisschen dunkler wird. Da hat Gott ihm zum wiederholten Mal sogar die größten Versprechungen gemacht. Er soll Stammvater eines großen Volkes werden. Er soll das Land, in dem er zeltet, das soll ihm gehören. Und für ihn und seine Familie eine bleibende Heimat. Aber Sarah, seine Frau, ist kinderlos. Er ist ein Fremdling in dem Land. Er wird geduldet, ja. Aber wen wundert's, dass so etwas an seinem Glauben zehrt? Ich glaube, auch uns würde es so gehen. Gottes Verheißungen, nichts passiert. Keine Zukunft auf einmal. Und dann lesen wir in 1. Mose 15 Folgendes. Der Herr redete zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich und ich werde dich auch reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer von Damaskus, er soll meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er glaubte dem Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Und darauf sagte der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur in Babylonien herausgeführt hat, um dir dieses Land zu geben. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Und da sagte der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube und schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, wie ihm der Herr befohlen hatte. Und als die Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Und dann hat Abraham einen Traum, den überspringe ich jetzt. Und es geht weiter ab Vers 17. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Und da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. Und so schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat. Soweit. Der Bericht aus 1. Mose 15. Abraham ist traurig geworden, müde, mürbe. Und kein noch so besonderer Zuspruch von Gott kann ihn mehr trösten. Wenn Gott uns Dinge verheißt und es dauert und dauert und dauert, die Verheißung von Gott wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt und die Realität hält Einzug. Umsonst hat auf einen Nachkommen gewartet, Jahr für Jahr, Monat für Monat, wieder nicht schwanger bei seiner Frau. Und er findet sich langsam damit ab, dass er ohne einen leiblichen Erben sterben wird und er denkt laut über einen Plan B nach. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Eliezer ist der Knecht Abrahams, der sozusagen am höchsten im Haushalt unter seinen Bediensteten steht. Ein Vertrauter, eine damals übliche Lösung. wenn man kinderlos stirbt, dass man diesem ranghöchsten Knecht, dem man vertraut hat, der einem fast wie ein Sohn geworden ist, alles vererbt. Abrahams Glaubensmut ist müde geworden. Aber trotzdem hört er auf Gottes Wort und er hört Gottes Worte. Und Gottes Taten will er sehen und Gott macht dem Abraham keinen Vorwurf daraus, dass er des Wartens müde wurde, sondern er spricht zu ihm in Vers 1 gleich am Anfang: Hab keine Angst, Abraham. Ich bin immer noch da, bin immer noch dein Gott. Verheißung gilt immer noch, auch wenn du es vielleicht nicht mehr wahrhaben willst. Und Gott weiß, dass Abraham Stärkung und Zuspruch braucht. Und wir lesen in diesem Bericht, dass Gott das in drei Schritten tut. Zunächst mal eben in der Zusage: Ich bin dein. Gott sagt zum Abraham: Ich bin dein. Wir hören es eigentlich immer gern andersrum, ne? Wo Gott sagt: Du bist mein. Aber Gott sagt hier: Nein, ich bin dein. Und damit macht Gott das Leben von Abraham unendlich wertvoll. Das ist auch Gnade, die Abraham hier erlebt. Gott hat ihn nicht verworfen, Gott hat ihn nicht aus den Augen verloren. Keine einzige Sekunde hat Gott ihn aus den Augen verloren. Und Paulus schreibt dann viele Jahrhunderte später im Römerbrief: Ist Gott für uns, wer oder was mag gegen uns sein? Ist Gott für uns? Weißt du, dass Gott für dich ist? Oder glaubst du, du musst für Gott sein? Paulus schreibt von der ganz großen Gnade und so tröstet Gott nicht nur den Abraham, sondern auch uns. Auch unseren Glauben, der angefochten ist, der vielleicht manches nicht mehr wahrhaben will, der sich mit manchen Realitäten vielleicht schon abgefunden hat. Es lohnt sich, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Und es lohnt sich auch nach 80 Jahren Christsein vielleicht. Genauso wie vom ersten Schritt an. Ich bin dein, sagt Gott zum Abraham. Und weiter sagt er: Schau zum Himmel, zähle die Sterne, kannst du sie zählen, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Er schenkt Abraham einen neuen Blickwinkel, einen neuen Blick auf etwas soll er schauen, was er im Moment aus den Augen verloren hat. So wie er die Verheißung Gottes aus den Augen verloren hat. Und Gott zeigt auch uns Sterne. Und ich finde es fantastisch, abends oder nachts irgendwo, wo es schön klar ist, in den Bergen vielleicht oder im Winter in einer Berghütte, den Sternenhimmel anzuschauen. Auch David macht es zum Beispiel im Psalm 8, können wir es nachlesen. Und so eröffnet Gott uns die Weite und zeigt uns: So ein großer Gott bin ich für euch. Und es ist äußerst töricht, nicht an Gottes Möglichkeiten zu glauben oder nur gering von ihnen zu denken. Und als drittes schließt Gott mit Abraham einen höchst seltsamen Bund. Während Abraham zunächst ohne Wenn und Aber Gott aufs Wort hin geglaubt hat, stellt er dann doch die Frage: Woran soll ich denn erkennen, dass ich das Land, das du mir geben willst, besitzen werde? Und dann lesen wir von einem uralten Ritual, das Abraham hier erfüllen soll. Gibt auch in außerbiblischen Texten und Zeugnissen, wird auch von diesem Ritual gesprochen. Es scheint etwas zu sein, was damals zu der Zeit üblich war. Er soll dreijährige Tiere, nicht Erstgeborene wie bei anderen Opfern, nehmen, soll sie zerteilen und soll eine Gasse bilden. Die Vorstellung ist für uns völlig fremd. Und nach diesem Ritual sollen jetzt beide Bundesparteien gemeinsam in der Mitte durchlaufen. Und damit zum Ausdruck bringen: So soll es mich zerreißen oder zerteilen, wenn ich den Bund breche. Das ist das Bild hinter dieser, oder der Gedanke dahinter. Wir lesen zum Beispiel auch in Jeremia 34 davon. Auch da kommt diese Art von Ritual vor. Übrigens zum Thema Bundesschlüsse habe ich euch am Impulsblatt auf der Rückseite einiges aus dem Lexikon zur Bibel abgedruckt. Einfach mal zu schauen, was gibt es da so alles in der Bibel zum Thema Bund. Und jetzt sieht Abraham in seinem Traum im Geiste Raubvögel auf diese Tierhälften herabfahren. Und vielleicht sind diese Raubvögel ein Zeichen dafür, wie schwer es ist, diesen Bund zu halten. Dass es Mächte gibt, auch geistliche Mächte, die uns diese Beziehung zu Jesus, diesen Bund, den er mit uns ja dann auch geschlossen hat, wegzunehmen, zu rauben. Ja, der Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe, heißt es, um zu zerstören und zu rauben das, was Gott uns an Gnade, an seinem Segen gegeben hat. Und Abraham erlebt in dem Traum, dass Gott seinen Teil auf jeden Fall einhalten wird. Mitten im Dunkel der Nacht beharrt Gott auf seinem Versprechen und erneuert es. Du wirst Nachkommen haben und du hast damit eine Zukunft. Gott nimmt es uns nicht übel, wenn wir handfeste Erfahrungen in unserem Glauben haben wollen. Wir lesen es auch in der Bibel an anderen Stellen, zum Beispiel Gideon, der dieses Vlies legt. Einmal soll es nass sein, einmal trocken sein. Also ich denke mir, Gott wird sich denken, hey, was will denn der? Einmal nass, einmal trocken. Aber Gott ist gnädig und Gott spricht zu uns durch solche handfesten Erfahrungen. Aber, und das ist das Wichtige dabei, Gott bestimmt die Umstände, wie das geschieht und was geschieht. Und wir können Gott nicht festnageln auf irgendetwas. Das lässt er nicht zu. Gott schließt den Bund mit uns und nicht wir mit ihm. Und diese Bundesschlüsse Gottes sind immer ein Zeichen seiner Treue. Und auch uns gewährt Gott diese sichtbaren Zeichen seiner Liebe und seines Bundes mit uns. Und seine sichtbaren Zeichen für uns heute sind die Taufe und das Abendmahl. Das sind seine sichtbaren Zeichen für uns. Das gilt auch für den neuen Bund in Jesus Christus. Jesus stirbt am Kreuz, weil Gott uns liebt, weil er treu ist zu uns und wir dürfen leben, weil Jesus auferstanden ist und nicht im Tod geblieben ist. Und so wie Gott dem Abraham dieses sichtbare Zeichen seines Bundesschlusses gibt, gewährt er eben auch uns diese sichtbaren Zeichen im Brot und im Kelch oder im Saft des Weinstocks, wie wir eigentlich sagen müssen, Frucht des Weinstocks. Da dürfen wir erleben, dass Gott zu seinem Bund steht. Und die Taufe, so habe ich es mal formuliert, ist das Zeichen für den Eintritt in den neuen Bund mit Gott. Es geschieht einmal am Anfang meines Glaubenslebens. Und das Abendmahl ist ein Zeichen dafür, dass ich in dem Bund beständig leben bleibe. Deshalb feiern wir das Abendmahl auch immer wieder. Einmal im Monat bei uns, andere Kirchen und Gemeinden machen es anders. Und eine von den biblischen Bedeutungen der Glaubenstaufe, mehr davon im Taufseminar, das beginnen wird im Ende September, ja, dass das, was in meiner Glaubensentscheidung innerlich in meinem Herzen geschieht, in der Taufe äußerlich sichtbar wird für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist eine von mehreren Bedeutungen der Taufe. Und nur wer glaubt, soll diesen Glauben bewusst und wissentlich auch in der Taufe bezeugen. Und Gott bestätigt das. Wenn wir die Taufe Jesu in Matthäus 3 und andere Evangelientexte lesen, dann können wir sehen, als Jesus sich taufen lässt von Johannes dem Täufer, wie Gott sich zu ihm stellt und ihm bestätigt. Aber manchmal geht es uns wie Abraham. Unser Glaube droht zu ermüden, Gottes Zusagen verlieren ihre ermutigende Kraft und unsere Taufe, naja, die ist schon Jahrzehnte zurück vielleicht und wir können uns nur noch dunkel daran erinnern, wie das war. Dann erinnert uns die Abendmahlsfeier an die Basis unseres Glaubens. Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Auch das ist Gnade. Wir waren noch Sünder. Wir haben gar nichts zu bringen. Und trotzdem hat Gott seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen für uns, ganz ohne unsere Vorleistung. Und vielleicht wollen auch im Moment, so in dieser Zeit, Raubvögel dir deinen Glauben stehlen, dir deinen Teil des Bundes wegnehmen, aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es vielleicht ganz viele, dass in deinem persönlichen Leben gerade was schief läuft oder dass du an der Weltgeschichte schier verzweifelst oder dass es dir gesundheitlich gerade nicht so gut geht. Alles das sind Dinge, die den Glauben rauben können. Oder du suchst Versöhnung mit jemandem und der gewährt sie dir nicht oder wie auch immer. Und da möchte ich dich einladen, heute, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, dich in der Abendmahlsfeier wieder ganz neu festzumachen bei Gott, bei der Liebe Gottes, die er dir schenken will. Welch eine Glaubenshilfe von Gott, dass er uns nicht nur einen Himmel voller Sterne vor Augen führt, den wir ja auch nicht jede Nacht sehen können hier bei uns, sondern dass er uns sichtbare Zeichen gibt, das Abendmahl, die Taufe. Und Gott lädt uns ein, diesen Glauben bei ihm festzumachen und nicht an irgendwelchen Umständen oder an Dingen, die vielleicht eintreten oder auch nicht, sondern wenn du zum Tisch des Herrn gehst, dann sag, ich will mich bei dir wieder neu festmachen. Oder vielleicht auch zum ersten Mal. Das Erleben der Zeichen des neuen Bundes, die Taufe, die Glaubenstaufe und das Abendmahl und vielleicht auch manchmal der Blick in den Sternenhimmel oder in die Fülle der Schöpfung Gottes erinnert uns daran, dass Gott uns verheißen hat, dass wir mit ihm ein neues Leben leben dürfen. Dass wir neuen Mut im Glauben fassen können, auch in Zeiten, die uns herausfordern. Der Schreiber des Hebräerbriefs greift den Gedanken des Bundes ja auf. Und er schreibt in Hebräer 8, 6 und 7, Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Und dann zitiert er die Verheißung aus dem Propheten Jeremia über den neuen Bund, Jeremia 31, und schreibt weiter und schließt, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben, spricht Gott, und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Das ist das Merkmal des neuen Bundes in Jesus Christus. Und genau daran denken wir, wenn wir Abendmahl feiern. Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, ganz und gar. Und sein ganzes Leben gab er für uns, damit wir Vergebung unserer Schuld erleben können, neues Leben erlangen, aber auch Vergebung gewähren können Menschen, die uns verletzt haben. Jesus hätte es nicht nötig gehabt. Er hat keine Sünde gehabt. Auch das wird uns deutlich gesagt, auch im Hebräerbrief. Und dass das für uns geschah, dass Jesus für uns gestorben ist, bekennen wir, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. Und wir bekennen auch, dass Kraft ausgeht von den Zeichen des Brotes und des Kelches. Neue Kraft und Zuversicht im Glauben. Und so lädt uns Gott ein, unseren Glauben bei ihm festzumachen. Und eben nicht an irgendwelchen Umständen oder ob es einem gut geht oder nicht. Gott lädt uns ein, an seinen Tisch zum Abendmahl zu kommen. Ich lese jetzt noch Worte aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefs, dann bete ich und dann dürft ihr an die Tische gehen. Seit Christus da ist, gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester über alles, was Gott uns verheißen hat. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, das größer und vollkommener ist als jedes andere, was je von Menschen betreten wurde. Denn dieses Heiligtum haben nicht Menschenhände errichtet, es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, als er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal zum Opfer gab, hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Wie viel mehr wird uns das Blut Jesu Christi von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt vom Heiligen Geist hat er, der ohne jede Sünde war, sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Jetzt brauchen wir unser Vertrauen nicht länger auf Ordnungen zu setzen, die uns doch nicht vom Tod erretten. Wir sind frei, dem lebendigen Gott zu dienen. So hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die während des alten Bundes geschehen sind. Nun können alle, die dazu berufen sind, das von Gott zugesagte, unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Christus ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor das Gericht Gottes. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um viele von ihren Sünden zu erlösen. Soweit Worte aus dem Hebräerbrief. Ich bete mit uns, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Du gabst dich ganz hin bis in den Tod. Du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt und nun stehe ich staunend vor dir. Und wenn ich hinschaue zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist, dann danke ich dir, Herr, und gebe dir mein Leben hin. Mache mich wieder neu fest bei dir. Wenn ich an die Gnade meiner Rettung denke, werde ich mit Lobpreis erfüllt. Danke, Herr, für dein Kreuz. Danke für deine sichtbare Liebe dort. Danke für die Zeichen deiner Liebe in Brot und Kelch. Danke für deinen neuen Bund mit uns. Danke, dass wir uns festmachen dürfen bei dir. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Amen.